Herzlich willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Letzte Woche an Karfreitag haben wir Gideons Geschichte mit der Passion von Jesus verglichen. Sowohl Jesus als auch Gideon waren auf einem Höhenflug. Alles hat funktioniert, alles lief rund. Bis Jesus starb, beziehungsweise Gideon seine Armee aufgeben sollte. Für beide war es ein sehr schwarzer Tag. Aber beide Geschichten enden nicht an dieser Stelle. Jesus steht wieder von den Toten auf und wie es bei Gideon weitergeht, lesen wir in Richter Kapitel 7 in den Versen 9 bis 15. In der Nacht sagte der Herr zu Gideon: Greif das Lager dort unten an, ich gebe es in deine Hand. Wenn du aber Angst hast, dann schleiche dich vorher mit deinem Burschen Pura hinunter und hör dir an, was sie miteinander reden. Das wird dir Mut machen, sie anzugreifen. Da schlich sich Gideon mit seinen Burschen bis an die bewaffneten Vorposten heran. Die Midianiter, die Amalekiter und die Nomaden aus dem Osten waren wie Heuschrecken, die in der Talebene eingefallen waren. Ihre Kamele waren zahllos wie der Sand am Meeresstrand. Als Gideon sich angeschlichen hatte, erzählte gerade einer seinem Kameraden einen Traum. »Hör zu«, sagte er. Ich habe geträumt, dass ein Laib Gerstenbrot sich in unser Tal herunterwälzte und das Zelt umriss, sodass alles durcheinander flog und zu Boden stürzte. Sein Kamerad erwiderte: Das kann nur eins bedeuten, das Schwert von Gideon, dem Sohn von Joasch aus Israel. Gott hat die Midianiter und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Als Gideon den Traum und seine Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und betete Gott an. Dann kehrte er ins Lager Israels zurück und rief: Steht auf, der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben.
Die letzte Etappe Gideons haben wir mit der Passionsgeschichte verglichen. Die heutige können wir mit der Auferstehung vergleichen. Manchmal wünschen wir uns von Gott ja ein plötzliches Eingreifen, das mit einem Schlag alles verändert. So wie zum Beispiel eine Kapitulation im Krieg. Und auf einmal ist Frieden. Diese Situation haben wir jedoch weder bei der Auferstehung noch bei Gideon. Zwar ist Jesus plötzlich und sozusagen auf einmal auferstanden, seine Jünger aber haben dieses Wunder erst schrittweise verstehen müssen. Die Frauen haben am Grab nicht Jesus getroffen, sondern einen Engel, der ihnen alles schonend beibrachte. Auch Petrus und Johannes haben nicht zuerst den Auferstandenen gesehen, sondern nur leere Grabtücher vorgefunden. Die Faktenlage war klar, aber sie musste geglaubt werden. Das Grab war leer, aber war Jesus wirklich auferstanden? Einige Jünger glaubten das. Andere, wie zum Beispiel Thomas, glaubten es nicht. Später trafen die Jünger zwar auf Jesus, aber der erste Schritt war für sie der bewusste Akt des Glaubens.
Genau dasselbe sehen wir auch bei Gideon. Auf Gottes Geheiß schrumpft seine Armee von 32.000 Mann auf nur 300 zusammen. Aber dafür winkt ihm nicht gleich der Sieg. Auch das passiert schrittweise. Nachdem Gideon die Leute nach Hause geschickt hatte, spricht Gott zu ihm. Aber es ist kein Versprechen, nach dem Motto: Ich verspreche dir hoch und heilig, dass ihr das jetzt gewinnen werdet. Und dafür gebe ich euch das Zeichen. Stattdessen sagt Gott zu Gideon: Jetzt geht es in den Kampf, aber solltest du immer noch Angst haben, dann schleich dich doch dorthin, dort habe ich ein Zeichen für dich versteckt. Gideon schleicht also dorthin und hört einen Traum und seine Auslegung. Und diese Auslegung und diesen Traum hätte Gott ja eigentlich auch direkt Gideon oder einem seiner Leute geben können. Aber das ist der Strohhalm, den Gott Gideon geben möchte. Ein vager Traum von einem Feind mit der Auslegung von einem anderen Feind. Dieses Zeichen nimmt Gideon dankbar an und betet Gott daraufhin auch an. Zu Hause, also in seinem Lager angekommen, macht der ermutigte Gideon auch den anderen Männern Mut, dass Gott ihnen bereits den Sieg gegeben hätte. Bisher ist allerdings nichts davon passiert. Gott hat noch gar nicht gehandelt. Die Midianiter und ihre Verbündeten sind alle noch quicklebendig. Aber obwohl noch nichts passiert ist, sieht unsere Geschichte bereits jetzt so aus, als hätte sich das Blatt schon gewendet. Es ist wie mit den Jüngern, die zwar das leere Grab, aber noch nicht den auferstandenen Jesus gesehen haben, aber daraufhin schon allen erzählen, Jesus sei von den Toten auferstanden. Das Grab war für sie zwar leer, aber es war das Zeichen, damit sie glauben konnten.
Ein Zeichen. Davon hat Gideon ja so einige gesehen. Spannend ist dabei, wie Gott mit Zeichen umgeht und wie Gott auf seine Menschen zugeht. Bisher ist es immer Gideon, der bei Gott ein Zeichen verlangt. Ob es die Gottesschau in seinem Keller oder die Versuche mit der Schafswolle sind, Gideon fragt Gott nach einem Zeichen und Gott gibt Gideon ein Zeichen. Dieses Mal ist es anders. Es ist, als würde Gott die Initiative für Gideon ergreifen. Weil ich weiß, dass du gerne eine Bestätigung hättest, habe ich schon etwas für dich vorbereitet. Ich habe auf deinem Weg eine Überraschung für dich versteckt, die dir genug Mut und Kraft für deine Aufgabe machen sollte. Gott weiß ja, wie Gideon denkt und fühlt, wie es ihm so ergeht. Und darum geht Gott nun auf ihn ein. Diesmal wartet er nicht auf Gideons Bitte, sondern diesmal macht er den ersten Schritt. Und so oft macht er das genauso bei uns. Er wartet nicht auf unser Beten. Er handelt auch nicht nur, wenn oder weil wir beten, sondern er kommt auf uns zu, sozusagen uns entgegen. Ehe wir rufen, antwortet er schon, setzt etwas in Bewegung, setzt uns in Bewegung. Er weiß schließlich, was wir brauchen. Er kennt uns durch und durch. Vorsorglich versorgt er uns deshalb mit Antworten, mit Hinweisen, mit Ermutigungen, mit Zeichen, mit Dingen auf unserem Weg, die uns weiterhelfen.
Für Gott steht das Leben von Gideon unter der Unterschrift „tapferer Held". Und so hat Gott auch Gideon von Anfang an angesprochen. Für uns als Leser benimmt sich Gideon aber nicht immer wie ein wirklich tapferer Held, wobei wir in den letzten Wochen auch eine gewisse Steigerung zugestehen müssen. Gott spricht dann am Tag des Kampfes zu Gideon und sagt: „Jetzt geht's los, aber wenn du Angst hast, dann tu dies und das." Wir Leser denken uns: „Ja, Gideon hat ja wirklich gar nichts auf dem Kasten." Immer wenn Gott irgendwas sagt, braucht Gideon Zeichen. Aber Gottes Auftrag an Gideon ist auf den zweiten Blick gar nicht so ohne. Denn mit anderen Worten sagt Gott so etwas wie: „Ich kann dir eine Bestätigung zwar geben, aber um diese zu bekommen, musst du dein Leben aufs Spiel setzen." Um diesen Auftrag richtig einzuordnen: Gideon war auf dem Weg in den Krieg hinein. Und Gideon war ohne Waffen. Er konnte zwar sich im Schutz der Dunkelheit fortbewegen, aber das feindliche Heer war immer noch von Wachen umringt. Und zu den Wachen waren dort noch einige Tiere, die er auch noch sehen, hören und natürlich noch viel besser riechen. Gideons Auftrag hatte keine Garantie auf Erfolg. Weder, dass er dort im gegnerischen Lager ankommt, noch, dass er auch heil wieder zurückkommt. Gideon musste sich also ganz, ganz nah an den Feind heranschleichen, um dann dort im Getümmel ein Flüstern von zwei verängstigten Gegnern zu hören. Gideon ist zwar ängstlich in der einen Richtung, er glaubt Gott vielleicht nicht auf Anhieb, dass sie den Kampf gewinnen werden, aber tut dafür in der anderen Richtung eine richtige Heldentat. Er riskiert nämlich sein Leben, um eine Bestätigung von Gott zu bekommen. Positiv ausgedrückt, Gideon setzt sein Leben aufs Spiel, um eine Bestätigung von Gott zu erhalten, statt sein Vertrauen auf Umstände oder andere Sachen zu setzen. Ganz interessant ist, wie Gott an Gideon handelt. Er lockt ihn aus der Reserve. Gideon setzt sich einer großen Gefahr aus, weil sein Blick auf Gottes Versprechen gelenkt ist. Spätestens hier muss jeder Gideons Tapferkeit anerkennen. Auch bei uns handelt Gott immer mal wieder so. Er stellt uns immer wieder vor Aufgaben, die nicht nur einer Sache dienen. Oft sind seine Pläne sehr vielschichtig. Erst im Nachhinein erkennen wir wirklich, was Gott damit vorhatte oder wie unser Verhalten, unser Charakter sich geändert hat. Oft sind Gottes Wege wirklich unergründlich. Und das ist auch oft der Fall, warum wir dann mitmachen. Weiterhin interessant ist auch, dass Gott Gideon nicht einfach aufgibt. Gott könnte ja sagen, okay Gideon, 15 Zeichen sind genug, aber nein, Gott macht mit. Am Ende der Geschichte stellen wir auch fest, dass Gideon sich mittlerweile auch mit wirklich minimalen Zeichen zufrieden gibt. Ein Albtraum von einem Feind, der Angst hat, in den Krieg zu ziehen, ist ja nichts wirklich Handfestes. Und trotzdem reicht das Gideon aus, um sein Vertrauen voll und ganz auf Gott zu setzen. Und so handelt auch Gott mit uns. Gott lässt uns nicht einfach fallen, wenn wir mal wieder versagt haben. Oder wenn es nicht so vorwärts geht, wie wir uns das wünschen. Gott bleibt bis zum Schluss an uns dran.
Gideon hat die Schlacht übrigens noch nicht gewonnen. Bisher ging es nur darum, Gott zu glauben und zu vertrauen. Gideon ging dabei konkrete Schritte im Glauben. Er sammelte die Armee, schickte sie danach in großen Teilen wieder weg. Der Kampf selber aber stand noch aus. Doch offensichtlich ist es für Gideon nicht möglich, das zu tun, was er soll, ohne auch weiterhin Gott zu vertrauen. Es war schon nicht rational, den Großteil der Armee wieder nach Hause zu schicken. Wird Gott jetzt wenigstens das Richtige tun? Na, hoffentlich. Aber was, wenn Gott zwar den Sieg über die Midianiter schenken wird, dies Gideon oder etliche seiner Männer das Leben kosten wird? Ist Gott dann immer noch vertrauenswürdig? Wir sind da in puncto Vertrauen genauso herausgefordert. Glauben wir, dass tatsächlich alle Wege Gottes gut und richtig sind? Was, wenn seine Wege uns etwas kosten? Wenn durch sie nicht alles in unserem Leben glatt läuft? Wenn wir Negativzinsen zahlen müssen? Vertrauen müssen wir immer wieder in die Waagschale werfen, bei jedem Schritt, den wir gehen. Und gerade dann, wenn wir uns eine Situation anders wünschen oder mit einem Zwischenergebnis nicht einverstanden sind oder eine Hängepartie erleben. Wir gehen dann ja trotzdem weiter und sehen beim nächsten Schritt wieder etwas anderes und unser Vertrauen ist erneut herausgefordert. Ob sich das am Ende lohnt? Das sieht man erst am Schluss der Geschichte. Deshalb lesen wir die Gideon-Geschichte am besten auch zu Ende. Und deshalb lassen wir am besten auch Gott die Geschichte unseres Lebens zu Ende schreiben. Er ist als Autor unseres Lebens bestens geeignet.
Uns bleibt also nichts anderes übrig, als Gott weiterhin zu vertrauen. Es ist das beste Mittel, um herauszufinden, ob sich dieses Vertrauen auch wirklich lohnt. Auch wenn es wegen Gideons Glauben bisher noch keine sichtbare Auswirkung gibt, so sehen wir doch, dass sich das Blatt zu wenden beginnt. Irgendwie können wir schon erahnen oder erfühlen, dass die Geschichte ein gutes Ende nehmen wird. Und das sind die ersten Früchte des Vertrauens. Weil Gideon Gott vertraut, ändert sich die Atmosphäre. 12.000 Leute sind aus Angst gegangen. Aber weil Gideon Gott vertraut, sind sich 300 Leute todsicher, dass Gott jetzt eingreifen wird. Auch in unserem Leben verändert sich etwas, wenn wir anfangen, Gott zu vertrauen. Es ist die Grundlage für eine Beziehung mit Gott. Und es ist die Grundlage, auf der sich unser Leben ändern wird. Paulus drückt es im Römerbrief Kapitel 1, Vers 17 so aus: Der Gerechte wird aufgrund seines Vertrauens auf Gott leben. Wir wünschen dir, dass du Gott vertrauen kannst und dadurch erlebst, wie der Glaube an Gott konkret dein Leben und das deiner Mitmenschen verändern wird. Bis nächste Woche zum Abendbrot.